So, es geht weiter mit dem nächsten Referenten, den ich ankündigen darf. Begrüße Sie mit mir Andreas Bredemeier, hier von der Polizeidienststelle Kriminalprävention und Opferschutz in Wuppertal. Herzlich willkommen.
Noch geben, Herr Dillenberg, es blinkt, aber ich weiß, es leuchtet, aber es ist nicht. Ich kann auch laut reden. Ja. Die Information ist die, dass wir darum bitten, den Vortrag in Ruhe anzuhören, keine Zwischenfragen zu stellen, weil wir im Anschluss gerne bereit sind, die Zeit noch zu geben, um dann Fragen an den Referenten zu richten, solange er noch da ist, weil er muss nämlich anschließend auch weg. Von daher wäre uns das wir würden uns dazu wünschen. Und damit wir die Zeit einhalten, gibt es gleich eine kleine Zeitwächterin, die sagt Ihnen, wann es zu Ende geht.
Alles klar. Danke. Ja, schönen guten Tag. Damit Sie erstmal, wie Sie unschwer erkennen können, bin ich tatsächlich bei der Polizei. Ich habe extra blaue Sachen angezogen. Können Sie mich verstehen?
Nein.
Passt. Ja, fangen wir mal an. Schönen guten Tag. Mein Name ist Andreas Bredemeier. Wie Sie sich ja erkennen können, bin ich tatsächlich bei der Polizei. Ich habe extra heute mal blaue Sachen angezogen. Ich bin jetzt seit 1984 bei diesem Trachtenverein, habe mal als ganz normaler Schutzi angefangen, komme aus Bielefeld-Stubenbrock und bin dann 1994 Zwangswuppertaler geworden. Was mich nicht lange gestört hat, weil ich bin damals in mein Wunschkommissariat gekommen, und zwar in die Drogenfahndung, also in die wirklich repressive Schiene. Ich hatte damals einen riesen Vorteil, man kannte mich nicht in Wuppertal, und der zweite Vorteil, manche Leute sagen, das wäre heute auch noch so, man erkennt mich nicht unbedingt zwingend dringend sofort als Polizisten, wenn ich irgendwo mal dumm in der Ecke rumstehe. Und wir hatten Mitte November gefühlte minus 20 Grad eine Observation in der Elberfelder Innenstadt, warteten auf so einen holländischen Drogendealer, der uns angekündigt war. Und er kam natürlich erstmal eine Viertelstunde zu spät, habe ich erstmal gelernt, dass man sich auch Drogendealer auch nicht mal so verlassen kann. Und was ich dann auch gelernt habe, ist, dass man so 40 Minuten hinter so einem Busch hocken und sitzen und liegen kann, aber dass das einem ganz schön kalt wird. Und diese 60 Sekunden Täterfestnahme hat mich nicht sonderlich nachhaltig erwärmt. Danach war der Typ bei uns im Auto und ich machte mich auf den Weg zum Blippersberg, um mit diesem fliegenden Bus wieder zurückzufahren zur Dienststelle. Und ich glaube, Sie kennen das, wenn einem kalt ist, dann steht man da nicht so ganz locker in der Gegend rum, sondern dann macht man auch die Jacke wieder zu, macht die Kapuze hoch und dann steht man da und zittert und bibbert und friert. Und da kam natürlich am Blippersberg nach 3 Minuten gefühlt ein Typ auf mich zu, der noch ein bisschen zauseliger aussah, und der mich dann begrüßte mit den Worten: "Ey, brauchst du was?" Und ich habe natürlich gesagt: "Jo," und das war mein Einstieg so ein bisschen in diese Drogenszene, weil alle anderen Leute, die gesehen haben, wie ich aussehe, rumlaufe, zitter, bibber, friere und noch Heroin kaufe, die dachten, ich wäre tatsächlich auch ein drogensüchtiger Mensch. Das habe ich dann so ein bisschen ausgenutzt, habe mich dann wochenlang, monatelang, natürlich auch nächtelang in dieser Drogenszene aufgehalten und habe im Prinzip die Drogenszene von klein auf kennengelernt. Süchtige Menschen kennengelernt, Familien kennengelernt, Dealer kennengelernt, bis man dann irgendwann mal dachte, auch wenn der Bredemeier sich manchmal mit hat festnehmen lassen, der ist ja komischerweise am nächsten Tag immer wieder draußen rumgelaufen, bin ich seit einigen Jahren jetzt im Bereich Drogen- und Suchtprävention, also in der Kriminalprävention, tätig, und da ist mein Hauptaufgabengebiet die Drogen- und Suchtprävention. Ich würde am liebsten im Kindergartenbereich damit anfangen. Suchtpräventives Verhalten, genau wie bei der Verkehrsunfallprävention, wie bewege ich mich draußen in der realen Welt sicher und möglichst, wie schütze ich mich und meine Kinder vor Gefahren, das lerne ich nicht erst mit 14. Und das ist so die Grundidee, die sich bei mir so ein bisschen durch mein Leben zieht mittlerweile. Ich finde das immer sehr schade, dass es nicht so viele erwachsene Leute gibt, die das offensichtlich verstanden haben, weil viele Menschen kümmern sich immer erst um das Problem, wenn sie es denn haben. Anstatt gerade bei Kindern und Jugendlichen vielleicht dafür zu sorgen, dass man das Problem gar nicht erst bekommt. Das fände ich Kindern und Jugendlichen gegenüber ziemlich fair, weil die können gar nichts dafür, dass sie in dieser Welt leben, in die sie irgendwann mal reingeschubst worden sind. Ich habe mich eben im Thema vertan. Ich glaube, das Thema war das hier, ne? Genau, könnte ich jetzt mal ratzfatz beantworten, einfach mit meiner Meinung, die dahinter steht. Ich möchte das aber noch so ein bisschen aufdröseln. Und zwar möchte ich damit mal anfangen, das scheinen auch viele Menschen mittlerweile, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, irgendwie vergessen zu haben, dieses Motto. Weil da wird viel erzählt, da wird viel posaunt, finde ich immer noch die beste Aussage, 145 Strafverfahren wegen Cannabiskonsums. Ich sage mal ganz brutal, diese Aussage ist faktisch falsch. Weil kein Mensch in Deutschland kriegt ein Strafverfahren wegen des Konsums von irgendwelchen Drogen. Im Betäubungsmittelgesetz fehlt das Wort, das Konsumieren von Drogen ist verboten, nämlich völlig. Das heißt, alle Leute kriegen ein Strafverfahren, weil sie Drogen besitzen, weil sie Drogen handeln, mit Drogen handeln, Drogen herstellen, Drogen verkaufen, unentgeltlich abgeben oder. Aber man kann es natürlich auch mal so ein bisschen anders plakativ darstellen. Das heißt, ich finde natürlich nicht, dass ein Mensch kriminalisiert wird, weil er Drogen konsumiert, sondern weil er Drogen besitzt. Das, da gebe ich den Menschen auch durchaus recht. Aber das ist ja nicht nur seit der Lockdown in Amerika ein ziemliches Thema, was da so an der Wand steht. Aber ich finde, man sollte an sich mit dieser Lügenpolitik langsam mal aufhören. Ja, das ist Populismus. Das wird von einigen Menschen ziemlich heftig ausgenutzt, bei anderen halt weniger. Aber ich finde, man sollte sich mal an Zahlen, Daten und Fakten handeln, wobei ich auch gestehen muss, dass das ziemlich schwierig ist, weil getreu des Mottos, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ob das jetzt der eine Gutachter vor Gericht ist, der für den straffälligen Menschen aussagt, oder der andere Gutachter, der natürlich gegen den straffälligen Menschen aussagt, ja, welcher von den beiden Sachverständigen hat jetzt recht? Das ist, ich will mich auf Zahlen, Daten, Fakten gar nicht lange aufhalten, weil da steckt immer nur so die halbe Wahrheit hinter. Ich möchte mal mit dieser Geschichte anfangen. Und zwar geht es mir darum, dass man endlich mal Kindern beibringen sollte, wie sagt der Kölner, wo der Hase lang läuft. Und das ist schwierig heutzutage. Gerade im Internetzeitalter prasseln tausend Meinungen auf Kinder ein, aus dem Internet, von den Eltern, aus der Kneipe, von den Lehrern, von den Politikern, egal was. Die Frage, die sich immer stellt, was ist denn jetzt richtig, was da einer erzählt? Und das ist, glaube ich, teilweise gar nicht mehr so richtig kontrollierbar. Und dieses Ungleichgewicht im Leben, das muss ja irgendwo herkommen. Und das bekommen die Leute natürlich in meinen Augen nicht erst mit 12, 20, 23, sondern auch schon von Geburt an. Wenn ich mir dann mal so das Umfeld von Kindern angucke, gibt es unwahrscheinlich viele Menschen, die sagen, wir erziehen Kinder. Und die sagen alle, ja, wir machen das ja zum Wohl des Kindes. Aber ich stelle an Sie einfach mal die Frage, wie ist es denn in Realität? Wie ist es denn tatsächlich? Alles zum Wohl des Kindes? Ich sehe das so ein bisschen anders. Wenn ich mich mit Eltern unterhalte oder auch mit mir mal unterhalten habe früher oder auch meine Biografie mal so durchleuchtet, entdecke ich da ziemlich viele Faktoren, wo es gar nicht mehr um die Kinder geht. Nehmen wir mal das Elternhaus. Mama und Papa. Da sagt das Kind, ich möchte gerne Bonbons. Da sagt der Papa, nee, das kriegst du aber nicht. Da sagt die Mama, da kriegst du die eben bei mir. Beim Fußballgucken ist das ja auch manchmal so, ne? Da sagt die Mama, nee, da darfst du nicht. Da sagt der Papa, aber nee, bei mir darfst du das aber. Wo ist denn jetzt die Orientierung für die Kinder? Das ist ein Hü und Hott, das ist ein Rumgeeier. Und das Fatale, dieses Verhalten bedeutet für Kinder so zwei, drei Botschaften. Dieses ambivalente Getue heißt für Kinder nämlich ja, wer von den beiden hat denn jetzt bei einer bestimmten Problemstellung recht? Bedeutet aus Kindersicht, wem von diesen beiden Menschen kann ich denn letztlich überhaupt vertrauen? Und für mich stellt sich immer die Frage, wie soll ich denn als Kind von klein auf Selbstvertrauen aufbauen, wenn ich gar keine klaren Meinungen bekomme, an die ich mich irgendwann mal halten kann. Später geht es weiter. Ich finde es immer super, wenn Eltern über Lehrer schimpfen. Ja, aber die Kinder waren doch schon 6 Jahre vorher bei den Eltern. Also die Lehrer, gerade in weiterführenden Schulen, können doch gar nichts dafür, dass die Kinder schon so da ankommen, wie sie ankommen und schon irgendwelche Meinungen im Kopf haben in der 5. Klasse. Da kann der Lehrer in der 5. Klasse nichts mehr dafür. Und ich denke mal, Sie werden mir recht geben, wenn ich behaupte, das merke ich in meinem zarten Alter, je älter man wird, umso schwieriger ist es, sich Sachen abzugewöhnen, die man sich vorher mal angeeignet hat. Und das fängt auch nicht erst mit 23, 28 oder wie bei mir mit 53 an. Diese Krisenherde Erzieher, Erzieherinnen, also Kindergarteneltern oder Schule und Eltern. Entschuldigen Sie, ganz kurz mal die Wortwahl, aber wenn doch so ein Lehrer mal zu Hause anruft oder ein Elternteil mal in der Schule anruft, da ist mir was aufgefallen und das Kind hat ja das, dann fühlt sich doch das Gegenüber, entschuldigen Sie, gesagt, die Wortwahl, sofort persönlich angepisst. Der Lehrer ruft bei den Eltern an, da geht es sofort um das Erziehungsverhalten der Eltern oder andersrum über die Lehrertätigkeit, die Lehrerfähigkeit des Lehrers. Das ist doch gar nicht Sinn und Zweck, es geht doch um das Kind. Ja, aber die streiten sich Mutter in der Gegend rum, wer letztendlich überhaupt keine klare Richtung vorbekommt, ist das Kind. Also bedeutet das für Kinder, wo wir uns alle unseren Spaß ungern selber verbieten, Kinder machen genauso weiter wie vorher. Also wird sich an dem Verhalten von Kindern nichts ändern, wenn immer so ein ambivalentes Verhalten vorgelegt wird. Verein, Sport, ich behaupte mal, Menschenhandel ist verboten, überall, aber nicht im internationalen Fußball. Ja, also da gibt es 12-Jährige, die werden schon von Bundesliga-Vereinen umworben, mega Torwart, total klasse, die fahren nicht auch 25 Mal pro Tag hin und her, kostet ja alles nichts. Behauptet immer, wenn der 12-Jährige irgendwann mal sich im halben Jahr den Fuß bricht, dann wird er für den Verein völlig uninteressant sein. Da geht es nicht mehr um die Menschen, da geht es um Finanzen, da geht es um Geld. Und da ist dieser Begriff, die Würde des Menschen ist unantastbar, behaupte ich mal, ziemlich zu kurz gekommen. Ja, ich finde, einige Sachen kann ich nachvollziehen. Gerade wenn es um die Legalisierung zu medizinischen Zwecken geht, finde ich total genial. Nur müssen sich die Krankenkassen auch mal durchbringen, dann endlich auch die Medikamente mal zu bezahlen und sich nicht stundenlang und tagelang wieder zu weigern. Gerade bei den Leuten, die nachweislich das Zeug ja schon bekommen dürfen, finde ich das eine ziemliche Frechheit. Mittlerweile haben wir teilweise in der sichergestellten Cannabis einen Wirkstoffgehalt von bis zu 28%. Ich kann mich daran erinnern, 94 in den Anfängen, Wirkstoffgehalt 3-5%. Das heißt, heutzutage, wenn die 12-Jährigen anfangen zu kiffen, ballern sie teilweise das Zehnfache an Gift an den Schädel wie vor 25, 30 Jahren. Bedeutet, das Risiko, eine dauerhafte Hirnstörung zu bekommen, ist logischerweise auch 10-mal höher. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, da bleibt ja nur jeder Zweite dran hängen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal der Dauerkiffer wirst mit irgendwelchen Hirnschäden, nicht so bei 97-98:2. Nee, ich sage, entweder werde ich süchtig oder nicht, also ist die Wahrscheinlichkeit 50-50. Der Knackpunkt ist, ich kann doch meine Chemie in meinem Gehirn gar nicht beeinflussen. Wenn ich mich mit Siebtklässlern unterhalte, da erzählen mir teilweise 80% der Siebtklässler, ich kenne Leute, die kiffen, ich habe mit denen Kontakt. Wenn ich mich mit Siebtklässlern unterhalte, die sagen mir, ich kriege innerhalb von 30 Minuten jede Droge an der Schule, die ich haben will. Und das behaupte ich, wird sich auch nicht ändern, wenn man Drogen, egal welche, legalisiert. Ich habe das eben mal so überflogen, dieses Pamphlet, was da hier am Anfang in die Hand gedrückt wurde. Da steht, die Kontrolle sinngemäß, berichtigen Sie mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe, die Kontrolle des Staates über alle möglichen Drogen würde Kinder und Jugendliche vor Drogen schützen. Logisch, funktioniert ja zurzeit bei Nikotin, Alkohol und allen anderen Sachen auch schon wunderbar. Also kann man das auf die anderen Drogen logischerweise auch komplett übernehmen. Für mich ist der Gesundheitsaspekt bei Menschen steht bei mir an erster Stelle. Leib, Leben, Gesundheit, dann irgendwann mal Ehre, dann irgendwann mal Finanzen. Aber das scheint auch viele nicht mehr zu interessieren, dass ein Drogenkonsum tatsächlich auch Gesundheitsrisiken birgt. Weil, wenn man das natürlich freigibt, und da gibt es auch so diverse politische Parteien, die sagen, wir geben das frei, aber dann knallen wir da auch Steuern drauf. Ja, dann ist aber doch meine Marihuana beim Straßendealer immer noch Programm 3 Euro billiger, dann kommt das doch nicht in so einem Laden. Ja, ich finde das einfach unfasslich, dass Menschen heutzutage zu Wirtschaftsfaktoren degradiert werden. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wir sehen es in anderen Bereichen leider auch. Aber wenn man auf der einen Seite sagt, der Mensch soll kiffen dürfen, hat ein Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, finde ich es ziemlich kontraprägierend, dass man gleichzeitig den gleichen Menschen zum reinen Wirtschaftsfaktor degradiert, mit dem Vaterstaat Geld verdienen kann. Waren Sie mal in Holland? Ich sage den Schulen mittlerweile, fahren Sie nach Belgien auf Klassenfahrt, da gibt es keine Coffeeshops. Weil da werden die Leute angesprochen. Ob das Antwerpen ist, Amsterdam ist, egal wo, an jeder Straßenecke werden sie angequatscht. Obwohl es da so Geschäfte gibt, wo zumindest Holländer das geduldet erwehren dürfen. Also wird der Schwarzmarkt in meinen Augen deswegen nicht abnehmen. Ja, wenn die Steuern draufkommen, wenn auf dem legalisierten Markt Marihuana angeboten werden soll mit einem Wirkstoffgehalt von höchstens 15%. Wenn ich doch Schnaps trinken will, komme ich mit kein Bier. Also dann hole ich mir doch nicht das 15%ige auf dem Geschäft, wenn ich das 20-25%ige bei meinem Straßenhändler bekomme, wo es auch nur 3 Euro pro Gramm billiger ist. Und ich behaupte mal, Gewalt zwischen Verbrecherbanden fällt dann weg. Wenn man den Markt ja so vehement einschränkt, dann werden doch die Kuchenstücke, um die sich diese Verbrecherbanden schlagen und treten und umbringen müssen, werden doch immer kleiner. Also müssen sie doch noch gewalttätiger werden, damit sie von dem bisher noch ein bisschen was abkriegen. Ich sehe das ein bisschen anders als das, was da steht. Aber gut. So, Kifferei ist ja gar nicht so schlimm. Man gefährdet ja nicht sich selbst und auch keine anderen. Ich sehe das ein bisschen anders. Gibt es so einen schönen Film von Kesslers Knigge, wo man so sieht, was Drogen für Auswirkungen beim Autofahren haben. Ich bin der Meinung, wenn man wirklich hundertprozentig dafür sorgen könnte, dass Menschen mit einem komplett ausgebildeten Gehirn, also so ab dem 23. 25. Lebensjahr, ausschließlich Zugriff haben würden in Zukunft auf diese Drogen, Und die würden dann auch noch jedes Mal feststellen, bin ich jetzt zu gedröhnt oder nicht und setze mich dann ins Auto, dann könnte ich mit so einer geduldeten Abgabe von bestimmten Sachen durchaus leben. Aber ich denke, das ist Utopie. Ja? Wenn ich Alkohol trinke, ist manchmal ein dünniger Vergleich, aber wenn ich Alkohol trinke, habe ich ungefähr 1,3, 2,7 Promille, dann weiß ich genau, in 13 oder 27 Stunden bin ich einigermaßen wieder fit. Aber welchen Wirkstoffgehalt hat denn das Marihuana, was ich mir Freitagabend reingepfiffen habe? Bin ich dann montags morgens schon wieder klar? Kann ich nicht hundertprozentig bewerten. Und das Risiko, wenn man das dann mal so sieht, egal ob Alkohol oder Cannabis, die Zahl der Unfälle in Amerika ist zumindest gestiegen. Wenn es nicht vielleicht Fake News sind, kann ich jetzt nicht beurteilen, deswegen möchte ich das auch nicht so megamäßig bewerten. Finde ich auch immer ganz klasse, wenn man Sachen erlaubt, aber gleichzeitig überall draufschreiben muss, bitte kauf's nicht. Dann frage ich mich, warum gibt es nicht ein komplettes Werbeverbot für Nikotin, Alkohol und alle anderen Drogen? Die Leute, die jetzt rauchen, die kaufen sich irgendwelche Plastikschachteln, damit man die Zigarettenschachteln da reinpackt, damit man die blöden Bilder gar nicht mehr sieht. Aber die rauchen deswegen nicht weniger. Also von vornherein jetzt zu sagen, wir verkaufen Cannabis, aber schreiben drauf, mach das besser nicht, das macht die Gabe einfach. Ich behaupte mal, dieser Aufdruck wird die Leute nicht daran hindern, trotzdem zu kiffen. Totales Fahrverbot für Kiffer. Dann möchte ich mal sehen, wie die deutsche Wirtschaft noch funktioniert, wenn x Prozent von Handwerkern oder von Ärzten oder von Politikern immer zu Hause bleiben. Ach, die Politiker haben Chauffeure, aber die anderen müssen immer zu Hause bleiben. Ja, es wäre super, wenn das funktionieren würde, dann würde vielleicht ÖPNV und Klimaziel würde so ein bisschen was erreichen, aber ich wage da auch mal so ein paar Sachen so ein bisschen in Abrede zu stellen. Kleine Hintergrundorganisation, NGO von 68, der WDK hat das übrigens auch wieder zurückgenommen, diese Aussage, zumindest der Mensch, der angeblich am Anfang gesagt hatte, er wäre auch für eine Legalisierung, der ist laut seinen eigenen Aussagen so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und genauso wenig wie ich heute die Meinung der kompletten Polizei NRW oder Deutschlands vertrete, genauso wenig vertrat damals dieser Mensch vom WDK die komplette Meinung von allen Polizisten aus Deutschland. Also das müsste man auch mal kurz klarstellen. Ja, wenn man jetzt sagt, der Schwarzmarkt ist ja, da gibt es ja keine Regeln, das ist für Kinder, Jugendliche viel zu gefährlich, also sorgen wir jetzt mal dafür, dass wir Drogen entkriminalisieren, könnte man jetzt ganz spitzfindig behaupten, dann gibt es danach einen Schwarzmarkt mit Regeln. Wäre die logische Schlussfolgerung. Oder man müsste auch dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche, damit sie ja nicht mehr auf dem Schwarzmarkt liegen, zum Beispiel hier am Willy-Brandt-Platz, dann müssten die ja auch in so einen Laden gehen. Aber das kann man auch irgendwie nicht bringen. Ja, dann, welches Einstiegsalter wollen wir denn haben? 18, 16, 21? Muss doch das Jugendschutzgesetz wieder ändern. Da steckt wieder der Lobbyismus dahinter. Von, ich weiß nicht von wem, Tabakindustrie, Cannabisindustrie, Pharmaindustrie, keine Ahnung. Die verdienen doch alle munter mit. Aber das Problem zurzeit hat man auch noch nicht im Griff. Und ich bezweifle, wie gesagt, dass das durch eine Entkriminalisierung dementsprechend passiert. Diese Sache fand ich auch total lustig. Also ich kenne keinen einzigen Cannabis-Drogentoten. Vielleicht manches Verkehrsunfallopfer, entweder als Täter oder als Opfer oder als gleichzeitig beides. Aber ich finde, diese Aussage trifft doch auf Cannabiskonsum überhaupt nicht zu, aber steht in dem Positionspapier damit drin, passt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich finde das auch klasse. Ausschlaggebend soll dann so und so weiter ein regelmäßiger Konsum dieser Substanz mit sich bringen. Bedeutet für mich, schlagartig kümmern wir uns nicht um die, die nach dem Erstkonsum schon so ein bisschen in die Klinik müssen. Weil es ist ja kein regelmäßiger Konsum. Ja? Ich finde das menschenverachtend. Also entweder kümmere ich mich um alle Menschen, die Probleme haben und irgendwas mit Drogen zu tun haben, aber da wieder irgendwelche Leute rauszusuchen, du ja, du nein, du nicht, das finde ich auch ein bisschen diesem Grundsatz widersprechen, dass die Würde des Menschen an sich ja ziemlich unantastbar ist. Ja, die repressive Drogenpolitik ist gescheitert. Ich habe mich ja mit diesem Thema seit 1994 so ein bisschen beschäftigt. Ich gebe zu, wir haben da nicht immer alle festnehmen können. Also tatsächlich ist die repressive Geschichte bei uns manchmal gescheitert. Aber auch hier glaube keiner Statistik, die du mir selber gefälscht hast. Wo ist denn das Dunkelfeld mal aufgehellt worden von den ganzen Kiffern oder den ganzen drogenkonsumierenden Menschen, die in der Gegend rumrennen? Wir reden doch bei Kriminalstatistiken nur von Fällen, die tatsächlich erwischt wurden. Und später werden doch die Zahlen nicht deswegen anders, weil man sie angeblich anders feststellt. Wie will ich denn in Zukunft feststellen, wie viele Leute konsumieren Drogen, wenn die ja gar nicht mehr aktenkundig gemacht werden bei der Polizei? Und dann zu sagen, es wird dann weniger Konsumenten geben als jetzt, wo ich doch die jetzige Zahl gar nicht abschätzen kann, finde ich auch ziemlich vermessen. Der Knackpunkt ist, finde ich gerade, was so Statistiken angeht, Drogenkriminalität ist ein Verfolgungsdelikt. Und das kenne ich von früher, von meiner Behörde, von meiner Dienststelle. Wenn die Drogenkriminalität im Wuppertal steigt, dann muss man aus dem Fachkommissariat einfach mal 3 Leute rausschmeißen. Das bedeutet, die Drogenkriminalität im nächsten Jahr wird sinken, weil wir einfach 3 Leute weniger haben, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Das heißt doch aber nicht, dass auf der Straße deswegen weniger passiert. Wir stellen nur weniger fest und wir können nicht, ne, wir können auch nur weniger bearbeiten. Das ist das, in meinen Augen, was dahinter steht. Wenn man mal, ich übertreibe es mal so ein bisschen, wenn man die repressive Drogenpolitik mal so ein bisschen gestützt hätte, indem nicht andauernd irgendwelche Leute sagen, ach, ich habe doch früher auch mal gekifft, das ist doch gar nicht so schlimm. Wenn ich mich mit Kindern unterhalte in der 7. Klasse, die sagen mir, die Legalisierungs- oder Entkriminalisierungsforderung von erwachsenen Menschen bedeutet für mich als Kind, Kiffen ist gar nicht so schlimm. Das ist das, was ich aus 7. und 6. Klassen höre. Das heißt, warum erzählen denn die Menschen, die an sich von den Kindern auch erwarten, ich habe da bei den Nachbarn eingebrochen, was erwarten wir von Kindern? Reue? Die sollen zugeben, dass sie Mist gebaut haben, die sollen dafür gerade stehen und die sollen verstehen, dass sie das, was sie gemacht haben, dass das falsch war. Und sie sollen es möglichst nicht wiederholen. Das ist das, was wir von Kindern erwarten. Aber erwachsene Menschen stellen sich hin und sagen, oh, ich habe da früher auch mal gekifft. Bin jetzt Politiker geworden, Polizist, Lehrer, egal was. Warum kommt denn da nicht die klare Botschaft, an sich war das riesengroßer Müll, an sich ist es verboten, an sich habe ich riesen Glück gehabt, dass ich nicht in die Klinik gelandet bin. Mit solchen Aussagen könnten Kindern was anfangen. Aber das passt natürlich den Befürwortern nicht so richtig in den Kram. Die haben ja verständlicherweise auch ein anderes Ziel. Was mich auch immer ärgert, ist so die Geschichte, ich fange mal anders an. Ich habe da so eine Idee, wenn Sie heute Nachmittag, heute Abend nach Hause kommen, schalten Sie mal so eine Herdplatte ein. Und dann lehnen Sie sich da einfach mal drauf. Und das kann sein, dass das wehtut. Also ich habe mal gelernt, dass das immer wehtut, außer bei Induktionswert. Aber seit Jahren, seitdem es an sich eine repressive Drogenpolitik gibt, steht im Gesetzestext drin, wenn irgendeiner mit verbotenen Drogen erwischt wird, ist das zwar verboten, aber dem passiert ja, wenn er Glück hat, sowieso nichts. Wie soll ich denn jetzt lernen, dass eine Herdplatte wehtut, wenn kurz vor dem Bein oder nach dem Gerichtsverfahren die Herdplatte eben mal locker wieder ausgeschaltet wird? Wenn die Strafe gar nicht erfolgt, wenn die Leute etwas Illegales machen, aber gleichzeitig die tollen Erwachsenen sagen, ey, das, was du gemacht hast, ist gar nicht so schlimm, dein Strafverfahren wird eingestellt. Wie soll ich als Jugendlicher denn verstehen, dass es tatsächlich verboten ist? Das heißt, hätte man diese Kann-Möglichkeit von vornherein gar nicht in das Gesetz reingeschrieben, sondern hätte gesagt, wie es an sich bei Jugendlichen und Heranwachsenden heutzutage vorgesehen ist, dass trotzdem irgendeine negative Konsequenz erfolgen soll, damit die Kids verstehen, dass sie was Negatives gemacht haben. Komischerweise werden immer noch nicht alle Strafverfahren, teilweise gibt es immer noch Strafverfahren von Jugendlichen und Heranwachsenden, die immer noch folgenlos eingestellt werden. Wozu gibt es Gesetze? Wozu gibt es Richtlinien, wenn sich da manche Leute gar nicht dran halten? Wie soll ich denn den Menschen mal das Vertrauen in Polizei und in Politik wieder zurückgeben, wenn immer so Wischiwaschi-Argumente kommen? Kann sein, dass du bestraft wirst, kann auch sein, dass vielleicht nicht. Wenn das so weitergeht, hat man mal ein bisschen mehr Geld und wir wissen ja auch so aus der Alkoholsteuer und aus den ganzen Mautgebühren, die ja ausschließlich für Prävention gegen Alkohol und für den Straßenbau verwendet werden, ja, denken Sie denn wirklich, dass das Geld, was man durch die Steuereinnahmen von Cannabisverkauf kommt, in die Prävention gesteckt wird? Ich kann das noch nicht so ganz glauben. Ich finde das super, dass man so ein bisschen an die Polizei denkt, aber solange es so ein Gesetz gibt, wo drin steht, Polizei hat dies zu tun und muss das tun, haben wir halt das Legalitätsprinzip und wir müssten vielleicht noch so den einen oder anderen Verkehrsunfall mehr aufnehmen. Wenn man doch sagt, ist ja auch so ein Argument, ne, alle Leute kiffen, das ist gar nicht so schlimm, ne, dann können wir das ja gleich legalisieren. Ich überspitze das mal so ein bisschen. Wer geht bei Ihnen bei Rot mal über die Straße? Wer fährt mal 53, 58, 60 in der Stadt oder wer fährt auch mal mit 90 über der 80er Baustelle? Aber solange es doch keiner merkt und solange das da keinem was stört und kann nichts passiert, finde ich, kann man doch an sich so Hohnlohnverstöße auch mal bagatellisieren und dann können wir es doch auch erlauben. Ist doch nicht so schlimm machen. Wenn das Argument sein sollte, weil es doch viele machen und weil die Polizei irre viel damit zu tun hat, ja, es gibt doch unwahrscheinlich viele Bereiche, die an sich so megamäßigen Schaden gar nicht verursachen und wo die Polizei auch unwahrscheinlich viel mit zu tun hat. Ich finde, dann sollten wir das auch so ein bisschen legalisieren.
Das Argument ist ja allen Haaren herbeigezogen. Ja. Muss ich mal sagen, was Kai erzählen, jetzt vor wem vergleichen, damit rote Ampel, da könntest du so nicht vergleichen. Es geht um
die wissen Sie, wie viele Leute angehalten werden von der Polizei, weil die Rotlichtverstöße begehen, obwohl nichts passiert? Da ist ein Polizist gebunden, da ist die Streifenwagenbesatzung gebunden, da werden Anzeigen geschrieben, das ist Arbeit ohne Ende. Ich will das doch nur den Kollegen ersparen für Fälle, wo eh nichts passiert.
Ja, dann legalisieren wir das.
Was anderes habe ich doch nicht gesagt. Da müssen wir Rotlichtverstöße, müssen wir dann auch legalisieren. Wenn ich mir einen Ladendieb anschaue, der 25 Mal innerhalb von 8 Wochen erwischt wird und der hat immer noch kein Gerichtsverfahren, der läuft am nächsten Tag immer wieder draußen rum, ist doch für mich der Beleg, wenn doch so viele Leute Ladendiebstähle begehen, dann ist das doch gar nicht so schlimm, dann können wir das doch auch legalisieren. Ja? Das machen auch unwahrscheinlich viele Sachen, ist doch eigentlich so schlimm, weil die Bahn fährt doch sowieso. Und seien Sie doch mal ehrlich, wer mogelt denn nicht in seiner Steuererklärung? Da können wir doch auch legalisieren. Ja, Sie merken auch an meiner überspitzten Verhaltensweise, ich bin da nicht der große Fan für. Ich sage nur, wenn das eine, die Begründung ist ja nicht, Kiffen ist ungefährlich. Die Begründung ist, Kiffen stört und nervt die Arbeit der Polizei, um das mal ganz klar auszudrücken. Da gibt es aber noch genug andere Sachen, wo sich die Polizei mit rumärgern kann, ohne dass wir effektiv was bewirken. Ja, dann können wir es doch auch erlauben, finde ich. Und wenn ich natürlich sage, was ich durchaus nachvollziehen kann, dass logischerweise, ne, ICD-10, Suchterkrankung ist eine Erkrankung, völlig logisch. Ja, aber wenn ich doch dann dem Cannabiskonsumenten zubillige, dass er sein Zeug so bekommt, dann doch bitte für die restlichen Süchtigen auch. Und das noch den Kindern beizubringen, also ich kaufe mir dann am besten für meinen täglichen Spaziergang irgendwie so einen Ganzkörper-Airbag, weil ich weiß nicht, was da für Leute draußen rumlaufen, draußen rumfahren, die irgendwelche Drogen oder sonst irgendwas im Kopf haben. Was für mich so ein bisschen dahinter steckt, ist das hier. Hauen, stechen, Messer, der Gewalttätige kommt durch, wir erlauben Drogen, jeder macht, was er will. So ein bisschen sind wir da ja schon. Wenn ich mir mal so die Pressemeldungen angucke, wenn ich mit meinen Kindergärten oder in Grundschulen oder auf Schulhöfen umgucke, konsequentes Handeln, damit Kinder verstehen, es ist verboten, was du machst. Ich sehe das so ein bisschen anders. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.